She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Hier meldet sich She Happens. Mein Name ist Moritz Batscheider. Ich melde mich aus München und mir zugeschaltet. Zum einen, ich erkenne es am Vorhang aus Garmisch-Partenkirchen, Corinna Horn.
Servus.
Und aus einem spektakulären Traum in Holz aus Narzissendorf. Narzissendorf heißt es, oder?
Ja, nicht Narzissten, sondern Narzissen.
Sehr gut. Mhm. Sowohl Vinzenz Geiger.
Servus.
Als auch absolute Konnoisseure haben es gerade schon an der Stimme erkannt. Johannes Ritzek ist heute da. Hallo.
Servus, hi.
Jetzt müssen wir natürlich damit anfangen, warum ihr, unabhängig davon, wie ihr so drauf seid, jetzt in Narzissten oder Narzissendorf seid. Das hat damit zu tun, dass das wahrscheinlich sehr nahe an Bad Mitterndorf liegt und damit auch am Kulm.
Korrekt. Ja, wir sind jetzt angereist zu einer Weltpremiere Skifliegen für nordische Kombinierer. Morgen geht's los. Wir stürzen uns vom Kulm.
Ja, ganz genau. Eine spannende Premiere, glaube ich. Sind wir jetzt alle froh und glücklich. Haben das lange nicht geglaubt, dass das jetzt wirklich auch stattfindet, zustande kommt. Aber hat das OK. Wir waren heute schon an der Schanze coole Arbeit gemacht. Da im Auslauf Start und Ziel mit einer zwar nicht allzu langen Runde, aber ich glaube doch passenden Runde und wird, glaube ich, ein Spektakel.
Ja, und wir müssen wirklich sagen, wir haben jetzt jahrelang, hat es immer geheißen, ja, Skifliegen kommt, Jahr für Jahr wurden wir enttäuscht. Deswegen sind wir jetzt alle umso mehr hyped und ja, können es noch nicht glauben, dass es wirklich stattfindet. Aber jetzt sind wir hier und sieht ganz danach aus und hat schon jeder richtig Bock drauf.
Aber wir haben uns vorhin schon gewundert, beim Blick nochmal auf das Programm, es ist ja doch nur ein Wettkampf.
Ja, nur ein Wettkampf und das am Freitag, weil wir halt im Rahmen vom Skiflug-Weltcup der Skispringer dabei sind und dem Samstag-Sonntag-Wettkampf und wir dürfen am Freitag quasi unseren Wettkampf haben, vor ihrer Quali.
Ich glaube, also genau vor ihrer Quali springen wir und dann danach, nach der Quali ist der Lauf. Ist natürlich auch eine Sache von Umbau, weil ich schon gesagt habe, oder wir, das Ziel ist im Auslauf. Da heißt dann auch für das OK viel hin und her bauen. Und ich denke, wenn dann noch mehr Zuschauer gerade Samstag, Sonntag sind, ist das vielleicht noch schwieriger. Trotzdem sehen wir uns jetzt nicht nur als Rahmenprogramm, sondern schon als vollwertigen Programmpunkt, der den Freitag definitiv aufwertet. Und sind froh, wie schon gesagt, hier zu sein.
Ja, sportlich wird es jetzt vermutlich mal, denke ich, Skifliegen. Es könnte jetzt ein krass sprunglastiger Wettkampf werden, aber es sind nur 30 Leute im Start und wir machen Compact. Also hat der Letztplatzierte nach dem Springen 1,15 Rückstand. Es wird vermutlich ähnliche Bedingungen herrschen wie in Predazzo beim ersten Rennen. Bei 10 Grad und Sonnenschein. Deswegen wird es wahrscheinlich eher auch lauflastig. Aber es ist völlig egal, weil jeder freut sich, dass wir beim Skifliegen dabei sind, auf das Spektakel. Und
ja, aber alles andere als Compact wäre jetzt auf einer Skiflugschanze auch wahnsinnig, oder?
Ja, vor allem wäre es ganz, ganz schwierig. Man hat keine Erfahrungen, wie viel Punkte pro Minute. Also wir haben ja normalerweise immer die 15 Punkte pro Minute. Müssten wir da was ändern? Müssten wir den Punktwert, ich weiß gar nicht, ich glaube 0,8 ist der pro Meter bei den Springern oder noch weniger. Müssten wir den anpassen? Also da hat man einfach keine Erfahrungen und so jetzt quasi als Start, um das bisschen zu umgehen oder das einfacher zu lösen, ist das Compact, genau, ich glaube, genau das Richtige.
Ja, genau, wenn man dann die Ergebnisse halt anschaut, dann kann man vielleicht fürs nächste Mal dann sich was überlegen.
Jetzt ist Olympia ja erst vor einigen Tagen zu Ende gegangen. Wie ist es für euch, dass es gleich schon mit dem nächsten Highlight weitergeht, dem ersten Skifliegen in der Kombination? Ist es klar, jeder freut sich darauf, aber hättet ihr euch trotzdem gern noch eine Woche mehr Zeit gewünscht oder seid ihr eigentlich ganz happy damit, dass es jetzt gleich schon wieder weitergeht?
Also ich für mich muss sagen, es ist jetzt gar nicht so schlecht, wenn man jetzt schon wieder einen neuen Fokus auf so ein neues Highlight hat, wo man sagt, man kann sich auch gleich wieder, ist gleich wieder voll da, hat wieder gleich auch volle Motivation oder halt gleich auch voll, ist voll parat, weil es einfach so was Besonderes ist. Und sag mal, ich glaube, wenn mir, glaube ich, persönlich jetzt nicht, aber einigen würde das dann, glaube ich, wenn jetzt dann das ein normalerer, ich will jetzt nicht sagen, jeder im Weltcup ist normal, aber so ein gewöhnlicherer Weltcup anstehen würde, sich da dann wieder natürlich aus dem, ja, nicht Loch, aber auch doch trotzdem aus diesem Durchschnaufen nach Olympia dann wieder rauszuholen, wäre, glaube ich, schwieriger.
Ich finde es eigentlich auch cool, weil so hat man einfach was, wo man sich direkt drauf freut, was Besonderes ist. Und natürlich wäre es, würde man sich wahrscheinlich auch darauf freuen, wenn jetzt ein Weltcup normal anstehen wird, aber so ist halt ja schon nochmal leichter, sich da so richtig darauf zu freuen.
Ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht, aber weil du gerade schon gesagt hast, es werden nur 30 springen, war das jetzt einfach nach Weltcup, war da auch Freiwilligkeit dabei, weil es vielleicht manche gibt, die gar nicht wollen, oder wie kam diese Auswahl zustande?
Wir hatten das, oder das, als das aufkam mit Skifliegen, hat das FIS-Gremium entschieden, dass da nur die Top 40 aus der Best Jumpers Trophy an den Start gehen dürfen. Vielleicht auch ein bisschen, auch wenn ich das jetzt nicht ganz nachvollziehen kann als Athletensprecher, bin da auch, habe da meine Position bezogen, dass quasi die schlechter springen oder schwächeren Springer dann sich auch mit der Schanze irgendwie überfordert wären, um da einfach aber auch einen Cut zu haben um das Feld, einfach weil wir ja schon uns mit Skisprung den Tag da teilen müssen, um das Feld nicht zu groß zu haben. Und also wären ja eigentlich 40 erlaubt, die nicht da am Start sind, aus welchen Gründen auch immer, durften aber nicht aufgefüllt werden. Also wenn jetzt einer nicht startet, der 41. Durfte nicht aufgefüllt werden, und deswegen sind es jetzt dann unterm Strich nur 30.
Wie viel sind von den 30 schon Ski geflogen? Ist das die Mehrzahl oder ist das für viele doch eine Premiere die Woche? Wisst ihr das?
Ich glaube, für die meisten ist es Premiere. Ja, also es ist ja nicht so leicht, so zum Skifliegen zu kommen. Man kann sich da zum Einfliegen anmelden. Aber es war jetzt bei uns halt in Oberstdorf der Fall, und ein paar waren schon Vikersund oder Planica. Aber also ich hätte jetzt gesagt, mehr wie die Hälfte ist noch nicht geflogen, wo er jetzt am Start ist.
Tippe ich auch. Ja, seit diese, ich glaube, Thielen Barthol da mal so ganz weit geflogen ist in Planica, sind die noch strenger beim, gerade was die Vorfliegen, Einfliegen hat, auch mit wirklich Kontrollen, wer da überhaupt zugelassen wird, und einfach auch eine begrenzte Anzahl, die da überhaupt dann an den Tagen vorfliegen sein dürfen.
Wie ist es jetzt, wenn ihr jetzt auf die Skiflugschanze geht, wie ist es da mit Gate? Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, sonst auf Normal- und Großschanzen, ihr habt ja eigentlich schon immer ein paar Luken mehr als die Spezialspringer. Wie viel Unterschied gibt's da noch auf der Flugschanze?
Auch ähnlich, würde sagen prozentual wahrscheinlich ähnlich mehr. Wir haben jetzt auch nicht so viel Erfahrung. Damals sind wir, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was wir dann im Wettkampf gesprungen sind. Das ist immer schwierig zum Vergleichen. Ich denke, dass wir schon so 3-4 km/h mehr, 2-4 km/h mehr haben werden. Das ist auch noch schwierig abzuschätzen, wie dann unsere besten Springer, wie sich da das Feld streuen wird von uns. Es ist auf jeden Fall was anderes, das habe ich jetzt dieses Jahr auch wieder gemerkt, weil man doch einfach viel länger in der Luft ist, ein bisschen einen anderen Gleitwinkel braucht, zum sagen, hey, wenn man da mal ein bisschen zu steil in der Luft steht, dann bremst es einen schon sauber her. Also man merkt dann schon, dass es nicht 95, sondern 105 km/h sind.
Ich glaube, das ist auch, wenn man es jetzt beim Einfliegen jetzt in Oberstdorf gesehen hat, wo jetzt ja ein paar von uns am Start waren, da war es schon ein Unterschied, aber da war der Unterschied von uns Kombinierern zu den Springern nicht viel größer wie von den Springern zum dummen Priots. Also es ist schon einfach auch unter uns wird es da Unterschiede geben. Natürlich ist dann eine Sache von der Jury, wie sie den Anlauf wählen, weil sie kann natürlich gnadenlos sein, wie es in Oberstdorf bei der Skiflug-WM war, wo sie dann viele aus Domens Luke runtergeschickt haben und dann halt einfach nicht so hohe Weiten erzielt wurden. Aber das hoffen wir natürlich nicht. Ich hoffe, dass bei uns schon die Luke so gewählt wird, dass auch alle ins Fliegen kommen, weil durch das Compact stehen ja die Punkte eh nicht im Vordergrund.
Wie war das erste Mal Fliegen für euch? Was ist das für ein Gefühl?
Also es war natürlich vorneweg, ich glaube, also für mich auf jeden Fall, ich glaube für die meisten anderen auch einfach eine Überwindung, das ist ganz klar, es ist größer, es ist was Unbekanntes, auch wenn es der Bewegungsablauf auf gleich ist, man steht dann trotzdem oben, gerade jetzt in Oberstdorf, da über dem Freibergsee und dann ganz unten im Stillachtal, das ist schon ein Stückle weg, das werden die Menschen dann ganz klein, deswegen ist es schon erstmal Überwindung, aber wenn man dann im Sprung ist oder schon in der Anlaufspur ist, man so in seinem Film, in seinem Fokus. Und dann war es, als ich dann übers Eck zum ersten Mal bin, in den Hang reingeflogen bin, das war genial. Ich glaube, das war schon mit eins der coolsten Gefühle, was ich im Sport erlebt habe, einfach zu sagen, hey, so wirklich nochmal die Nummer größer, das was dann auch wirklich die Bezeichnung Fliegen auch verdient hat, das war schon einzigartig.
Ja, also einfach andere Dimensionen. Aber wenn man jetzt hier zur Schanze hinfährt, das ist schon einfach ein anderes Kaliber. Und ja, es sind einfach auch größere Kräfte, die auf einen einwirken. Man hat es in der Anlaufspur, wenn man den Radius vom Anlauf fährt, da drückt es einen halt einfach deutlich mehr in die Anfahrtshocke wie auf einer Normalschanze oder Großschanze. Und in der Luft genauso, da hat man einfach mehr Druck, einen höheren Luftstand und ja, schon, aber schon einfach was richtig cool ist, wenn man einfach eine längere Zeit in der Luft hat. Das ist ja eigentlich alles, das ist ja genau das, was ein Skispringer will, lang in der Luft sein und das sucht man auf jeder Schanze und wenn man dann so eine Schanze hat, wo so groß ist, wo man dann automatisch länger in der Luft ist, ja, macht einfach Spaß auch. Es hat auch Spaß gemacht, wo man noch gar nicht so weit geflogen ist.
War einer von euch so schon mal am Kulm?
Also ich noch nicht, nein. Ich war nur mal, das ist schon Jahre her, irgendwie auf hier der Taublitzalm beim Langlaufen. Das ist ja auch hier, ich weiß gar nicht ganz genau, wo in welcher Himmelsrichtung von hier, wo wir jetzt sind, aber da ist ja so eine Hochebene, Hochloipe. Da waren wir mal mit, aber das ist schon sicher über 20 Jahre her, deutlich über 20 Jahre.
Ja, ich war noch nie hier. Obwohl es ja nicht weit weg ist vom Fuschelsee, wo ich ja auch während meiner Reha zum Teil gewohnt habe. Aber habe trotzdem keinen Ausflug hergemacht.
Wenn du jetzt schon deine beeindruckend lange Laufbahn ansprichst, Johannes, dann müssen wir vielleicht doch auch nochmal über die letzten zwei Wochen sprechen, auch wenn es jetzt nicht sonderlich schön lief. Aber als jemand, der jetzt doch fünfmal Olympische Spiele erlebt hat, auch jetzt mal abseits rein von den Ergebnissen, wie hat sich Predazzo geschlagen in deinem Ranking?
Ja, natürlich verbindet man die Spiele oder auch gerade die Orte oder also man kann ja nicht die Orte oder das schwierig dann losgelöst bewerten, sondern natürlich auch einfach das Erlebte, die Zeit dort fließt dann alles mit ein. Ich glaube, es war, was auf jeden Fall ich vorstellen muss, unglaublich schön, das in Europa, in Mitteleuropa zu erleben, einfach zu sehen, wie viel Sportbegeisterung von daheim, und da meine ich auch ganz Deutschland, also wie viel Unterstützung wir da an der Strecke und an der Schanze hatten, das war wirklich gigantisch. Also beim Springen, glaube ich, selten so laute Zielrufe gehört neben der Tournee. Also bei mir selber sicher noch nicht und auch auf der Strecke, also wirklich verrückt und das im ganz positiven Sinne. Die Fans, die jetzt auch bei unserem Teamsprint, wo das Wetter wirklich das Schlimmste zum Zuschauen, glaube ich, war, da durch ausgeharrt und uns unterstützt haben. Und aber so insgesamt war es natürlich irgendwie ein bekannte Ort mit Predazzo, was jetzt bei den anderen schon immer Neuland war, wo sicher auch diese Magie dann auch nochmal ganz anders ist, wenn man schon eine Flugreise hinmacht, wenn man die Surroundings gar nicht so gut kennt, dann ist das, oder ja, dann auch jetzt wie in Vancouver, ich da noch blutjung bin, dann hat das schon nochmal eine andere, beeindruckt einen dann noch, schon nochmal anders, diese Dimensionen, diese Anlagen. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe auch sehr viel Schönes mitgenommen, auch wenn es jetzt vielleicht nach außen hin für den sportlich und vor allem insgesamt jetzt bei uns in der Disziplin nicht so lief, wie wir es uns, glaube ich, alle erträumt oder erhofft hatten. Trotzdem, ich für meinen Teil wusste ja lange nicht, ob ich überhaupt hinfahre, dass ich dann da dabei sein darf, dass ich das auch nochmal intensiv mit Juli, mit Vinci, mit meiner Schwester, mit dem ganzen Team da so teilen kann. Das ist schon sehr, sehr viel wert, bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ja, auch persönlich sportlich habe ich bin ich nicht weit unter meinen Möglichkeiten geblieben, im Laufen auf jeden Fall nicht und an der Schanze, klar, dieser eine, der eine Tag, da hat man, warum auch immer, lief es gar nicht auf der Großschanze und auf der Kleinschanze hat im Endeffekt nicht viel gefehlt, deswegen klar, reicht es jetzt nicht vom insgesamten Eindruck jetzt zum Beispiel an Pyeongchang her, wenn ich da zweimal Olympiasieger wäre und wir dann natürlich quasi aus dem Feiern nicht mehr rauskommen. Trotzdem hängt es, das habe ich auch immer wieder gesagt, nicht nur an den Ergebnissen, sondern ich für meinen Teil und ich glaube, wir auch insgesamt haben uns eine gute Zeit gemacht.
Gibt es ein Ranking, deine Top 5?
Deine Top 5. Wenn, ja, Pyeongchang muss ich schon einsetzen.
Heiligend.
Ungeschlagen bin ich auf der Großschanze. Bei Weltcup hatte ich auch gewonnen, deswegen, aber das ist ja, und das, deswegen das an eins, da gab es auch das beste deutsche Haus, das war wirklich genial. Dann an zwei, Vancouver. Das war einfach die Magie, diese Landschaft. Das war für mich dieses Neuland Olympia. Das war ja dann auch so Magdalena Neuner, aber auch einen irgendwie Bodie Miller oder wie auch immer da mal live irgendwie zu sehen. War da was ganz Großes. An drei kommt dann, glaube ich, schon tatsächlich Predazzo. Dicht gefolgt von Sochi, weil Sochi ist natürlich war auch beeindruckend, waren auch schöne Momente, waren aber für mich persönlich auch bittere Momente da mit den Einzelentscheidungen und was da mir halt auch ja, das Politische schwingt dann natürlich auch mit, auch wenn es damals noch nicht ganz so brisant war. Ich glaube trotzdem, da kurz nach Sochi ist ja da auch die Invasion auf die Krim passiert und das sind einfach Dinge, wo das definitiv überschatten und deswegen das an vier und Peking an fünf, ohne dass das jetzt, oder nicht, dass das jetzt ganz schlimm war. Ich meine, die Erlebnisse dort waren natürlich auch auf Schöne, dass ich da so einen Sprung runtersetze, dass ich da so lang mit vorne mitkämpfe, das sehe ich jetzt nicht nur negativ, gerade in der Rückschau, aber dann natürlich der Ausgang, der für mich dann nicht so glücklich war, aber auch so dieses Drumherum, dieses Corona, aber auch dieses Merken, was es bedeutet oder wirklich zu fühlen, was es bedeutet, wenn Menschen nicht frei ihre Meinung äußern können, wenn einfach Menschen nicht so leben können wie wir, ihre freie Meinung äußern, nicht sich frei bewegen können, so hat es den Eindruck gehabt. Das war das, was mich, glaube ich, da dazu bringt, das auf die klare 5 zum nehmen.
Das war auch so ein, wo wir alle gesagt haben, okay, da, hier wollen wir nie wieder hin. Also jetzt sieht man es vielleicht schon ein bisschen anders, aber es war wirklich so.
Frag mal Linus Strasser.
Von den Spielen, da war sich jeder einig. Nie wieder nach China, wirklich gar nie wieder. Also jetzt so nach ein paar Jahren sagt jeder, ja, im Weltcup da wäre schon wieder okay.
Aber also, war es wirklich so schlimm?
Also ich weiß noch alle, wie wir wirklich da, wo wir auch die Heimreise antreten sind, das war ganz übel.
Ich denke, Corona oder dieser strikte Umgang, da hat es natürlich schon verschärft, aber trotzdem, ich glaube, insgesamt hat man auch gemerkt, Überwachung, was das bedeutet, kann man sich nur dankbar schätzen, das hier ganz anders zu machen.
Da war die verkaterte Heimreise jetzt vom Predazzo wesentlich angenehmer. die verkaterte viereinhalb Stunden im Bus.
Das ist was ich bestätigen kann aus eigener Erfahrung jetzt.
Was?
Das ist was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann.
Johannes, es waren ja, und korrigier mich, wenn ich da jetzt falsch liege, deine letzten Olympischen Spiele. Wie ist das ein letztes Mal, Olympia zu erleben? Ist man da ein bisschen wehmütiger? Versucht man da alles ein bisschen mehr aufzusaugen oder hat man da eigentlich gar keine Zeit für, weil man natürlich seine Rennen abliefern will? Und ist das vielleicht auch einfach ein Gedanke, der sich danach erst einstellt?
Also es ist so, ich habe da nie ständig dran gedacht, dass das jetzt meine letzten Spiele sind. Also es wären meine letzten Spiele, also es sind meine letzten Spiele gewesen. Oh, jetzt Deutsch, meine Frau bringt mich um. Die Zeit, ja, also es waren meine letzten Spiele und trotzdem habe ich da jetzt während den Wettkämpfen nicht gedacht, dass das jetzt ständig, dass das jetzt das letzte Mal ist oder so. Weil das, ich glaube, der Fokus liegt dann oder bei mir dann schon immer auf dem Wettkampf und ich glaube, die Zeit für Nostalgie, die wird sicher auch bei mir da sein, aber die wird noch kommen oder kam jetzt natürlich auch danach so ein bisschen. Aufgesaugt habe ich es, das habe ich mir davor schon vorgenommen, dass ich das einfach genieße, weil ich sicher auch, weil ich jetzt weiß, dass es die letzten Spiele sein werden, dass ich einfach sage, das ist nicht selbstverständlich. Ganz im Gegenteil, es ist ähnlich wie bei den ersten Spielen, wo ich da auch schon gemerkt habe, krass, was das für ein Privileg ist. Jetzt auch nochmal, vielleicht noch bewusster als die drei vielleicht dazwischen, wo das da auch nie selbstverständlich war, aber trotzdem zu sagen, hey, das ist was ganz Besonderes, das sauge ich auf. Aber so dieses, jetzt, das ist das allerletzte Mal, das kam jetzt da noch nicht auf.
Ich glaube, also dieses Aufsaugen, das ist eine Frage, was man ganz oft gestellt kriegt. Aber sobald man halbwegs ernsthaft an so einem Wettkampf teilnimmt, also klar, so vor dem ersten Einzel, da haben wir es, glaube ich, so, da sind wir zu dritt am Lift gestanden, haben uns gedacht, boah, sind da viele Zuschauer jetzt beim Skispringen. Das war so ein Moment, wo wir sicher alles das aufgesaugt haben. Aber man muss das schon, man macht das eher bewusst, wie dass man sagt, okay, man nimmt das jetzt alles direkt wahr, weil man ist dann so in seinem Wettkampf-Ding drin und also wir sind ja auch, wenn man sich in Deutschland für die Spiele qualifiziert, dann fährt man da natürlich mit einem Ehrgeiz hin und dann deswegen ist da jeder auch voll im Fokus. Also während diesen Wettkämpfen ist da nicht viel mit Aufsaugen.
Ja, naheliegend. Ich meine, das haben ja wir auch gemerkt letzte Woche, dann an der Schanze, wenn man dann versucht, da euch so zu grüßen, dann merkt man schon, ja, die sind jetzt schon anders drauf. Den braucht man jetzt nicht so viel auf die Nerven gehen.
Ja, aber tatsächlich, das habe ich versucht, weil das mir manchmal so, wenn ich zu sehr im Fokus war oder zu sehr gedacht habe, ich muss in meinem Tunnel sein, zu sagen, hey, vielleicht da die Zeit gar nicht so gehabt, irgendwie auch das da mit meiner Family, mit meinen Freunden, die da waren, zu interagieren. Die Zeit habe ich mir dann in den Zwischenphasen genommen, natürlich während des Rennens oder während des Sprungs oder so. Ist nicht, aber gerade wenn man mit deutlich mehr oder so viel Medien dann danach sprechen kann, dann kann man auch, das habe ich mir dann gesagt, auch die 5-10 Minuten für seine Familie haben und das habe ich immer gemacht, schon beim Einlaufen dann manchmal gegrüßt, beim Auslaufen dann so oder danach dann sowieso im Auslaufen, das ist dann eben anders als weil doch alles größer ist, man doch mehr im Fokus von den Medien steht, aber das habe ich schon gerade dieses Mal, weil eben auch viele da waren, das ein bisschen bewusster versucht und das ist mir, glaube ich, auch gut gelungen.
Natürlich müssen wir schon auch noch mal ein bisschen aufs Sportliche schauen. Es waren die ersten Olympischen Spiele seit 1998 ohne Medaille für die nordischen Kombinierer. Und das klingt jetzt natürlich erstmal hart. Gleichzeitig merkt man, wie erfolgreich die letzten Spiele waren. Auch wenn da natürlich auch immer so ein kleiner Funke Glück zugehört. Ihr seid natürlich mit anderen Erwartungen nach Italien gereist. Auch zu Recht, wenn man sich die Saison anschaut. Wie blickt ihr auf eure Rennen zurück? Habt ihr eine Antwort gefunden, warum es am Ende nicht zu einer Medaille gereicht hat?
Also erstmal hört sich's völlig crazy an, aber das ist natürlich immer, weil es in 4-Jahres-Rhythmen sind, ist dann immer die Zeitsprünge dann recht groß, wenn man irgendwie so sagt vor 8 Jahren, aber das sind dann auch erst die vorletzten Spiele zum Beispiel, also nur das zum einen. Zum anderen ist natürlich mit drei Wettkämpfen, die Wahrscheinlichkeit immer also geringer als bei anderen, das soll jetzt überhaupt keine Ausrede sein, und nur ein Geschlecht, ja leider immer noch, ist es natürlich gar nicht, hat man gar nicht so viele Möglichkeiten. Und wir waren jetzt in vielen Spielen, ist sich brutal gut aufgegangen. Ich weiß auch noch, vor Pyeongchang waren jetzt nicht die Top-Top-Favoriten, da hätte es auch in das Pendel in eine andere Richtung schlagen können, wo wir uns da super reingefunden haben. Und das war jetzt, ich glaube, bei diesen Spielen einfach nicht so. Wir waren nicht weit weg, das auf keinen Fall. Ich glaube, wir hatten davor kein Wochenende, wo nicht mindestens einer von uns auf dem Podium stand. Und jetzt natürlich, dass das beim Großereignis nicht passiert ist. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen auch individuell zum Betrachten. Ich denke, Vinci und Julian, also korrigiert mich oder mich, wenn ich das anders ist, nicht ganz in ihren, also ganz fit, so körperlich, weil ich so beide läuferisch stärker kenne. Und dann ist natürlich, wenn man auch schwierig, das auf der Schanze, muss dann alles passen, vor allem wenn man das auch so ein bisschen spürt. Und da haben wir uns gerade auf der Großschanze, ich denke auf der kleinen waren wir in Schlagdistanz bei guten Rennen, wäre da auch alles drin gewesen. Auf der Großschanze hat man Schwierigkeiten, dann auch wirklich einen schweren Tag auf der Schanze. Und ja, ich glaube, über den Teamsprint brauche ich jetzt nicht sagen, woran es jetzt da lag. Ich glaube, da waren wir voll auf Kurs. Und ja, aber das sind dann, das, wenn man das jetzt so aufdröselt, ist das alles erklärbar, aber da sieht man einfach, was zusammenlaufen muss oder was auch nicht zusammenlaufen kann. Und wie gesagt nochmal, das soll jetzt keine Ausrede sein. Auch ich habe sicher auf der kleinen Schanze nicht ganz meinen Sprung zusammenkriegt. Aber ich glaube, viel hat nicht gefehlt, aber es sieht jetzt natürlich sehr ernüchternd und blöd aus. Aber ich glaube, ja, das kann auch ganz schnell wieder anders gehen. Aber es geht halt erst in 4 Jahren.
Ja, und es ist auch natürlich, sieht es jetzt extrem hart aus, aber also auf der kleinen Schanze war ich ja, habe ich echt einen guten Sprung gemacht und war komplett in Schlagdistanz und dann war ich halt einfach nicht bei 100% an dem Tag. Und ja, es ist halt einfach nur ein Tag und ich wäre gern schneller gelaufen, aber es sollte halt einfach nicht sein. Und auf der Großschanze war es bei uns sicher auch schwierig von den Bedingungen, vom Wind, und da habe ich wirklich ja im Sprung nicht so, also ein bisschen einen falschen Ansatz bei dem Sprung verfolgt, wenn man so will. Und ja, dann war es halt vorbei und beim Teamsprint sowieso. Deswegen, also es war jetzt, man kann jetzt nicht sagen, irgendwie, ja, man hat die Vorbereitung irgendwie schlecht gemacht oder ich habe jetzt gravierende Fehler gemacht, außer jetzt vielleicht den Sturz. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so frustriert, wie wenn ich, keine Ahnung, wenn ihr jetzt wisst, boah, ich habe es einfach im Wettkampf nicht hinbracht. Ich war einfach, bin neben mir gestanden oder habe enorme Fehler gemacht. Deswegen ist es eine andere Situation, wie wenn man da, ja, wenn man eigentlich so, ich bin hingefahren, bin eigentlich gleich super zurechtgekommen auf der Schanze und dann wollte es halt einfach nicht und so war es dann halt. Und dass es halt immer genau an dem Tag funktionieren muss, das war schon oft unsere Stärke. Das hat man uns immer vorgehalten. Wieso können wir Deutsche so gut immer am Tag X da sein? Aber da war dann auch immer irgendjemand anders dann oft da. Also dass bei allen drei sich dann so gut ausgeht, wie es in Pyeongchang war, das war auch nur einmal so. Sonst waren auch viele, viele Zufälle dann oft mal. Und dieses Mal wollte es halt einfach nicht. Und dass wir halt gar keine Medaille haben, das hängt natürlich auch mit dem Teamsprint zusammen, weil da kommt halt eine Nation mehr dazu. Also selbst mit meinem Sturz wäre es bei einem Viererteam wahrscheinlich nur eine Medaille geworden. Also für mich ist jetzt nicht, das ist auch keine Ausrede, aber das hängt natürlich schon auch noch damit zusammen, weil es geht ganz schnell in Peking, wenn wir da einen Teamsprint haben und dann hat man eine nicht ganz fitte Person am Start, dann hätten wir auch keine Medaille geholt. Also das sind ganz viele Dinge, wo halt jetzt nicht so gelaufen sind, wie wir es gerne gehabt hätten. Aber deswegen muss man da jetzt nicht komplett irgendwas hinterfragen, meiner Meinung nach.
Von außen hatte ich jetzt schon auch den Eindruck, dass man ja bei euch gesehen hat, da ist jetzt viel auch einzeln unglücklich gelaufen. Wie du sagst, in Peking hätten auch Sachen andersrum unglücklich laufen können. Die sperren dich da doch einen Tag länger ein, als sie es getan haben. Oder du stürzt da bei deinem waghalsigen Angriff am Ende. Das ist viele Sachen. Aber es waren ja viele, wie ihr beide schon sagt, es waren gute Sprünge dabei. Und dann sind es viele Einzelfaktoren. Ich glaube, ohne jetzt irgendwie Sportarten gegeneinander ausspielen zu wollen, aber weil in Deutschland ja doch recht schnell diese Lampetiererei losgeht und dann ganz schnell irgendwie viele große kollektive und gesellschaftliche Probleme gesehen werden. Wenn man jetzt aber die Sportarten schaut, dann gibt es schon Sportarten, wo man gesehen hat, okay, da, weiß nicht, Coco, ich hatte zum Beispiel, das kannst du besser machen, den Eindruck, beim Biathlon, da hat man schon eher gesehen, okay, da fehlt einfach insgesamt was, die kommen einfach nicht ran an Frankreich, Norwegen. Und das war jetzt bei euch nicht der Fall. Da war in beide Richtungen irgendwie Ausschläge dabei und dann läuft's halt nicht zusammen. Oder?
Ja, auch wenn ich sicher mein Laufniveau nicht hatte, vor allem nicht im ersten Rennen, was ich normal habe, aber bei uns hat man so gesehen, bei allen drei, es ist ein Niveau da, also genau wie du sagst, also ich habe im ersten Rennen habe ich einen super Sprung gemacht, der Richie ist eigentlich für seine Verhältnisse bei solchen Bedingungen, was ihm eigentlich nicht liegt, sehr, sehr gut gelaufen, also das waren schon, es hat einfach bei einem Mal beides zusammenpassen müssen. Aber genau wie du sagst, so beim Biathlon oder auch beim Langlauf, wenn man sieht, da ist dann eher Ratlosigkeit wahrscheinlich, weil da wirklich einfach, klar, Coletta und Laura, aber sonst ist ja wirklich, da fehlt einfach das Level. Und da muss man dann schon hinterfragen, aber jetzt bei uns ist jetzt deswegen nicht, muss man jetzt das System nicht auf den Kopf stellen.
Ich kann dir aber noch sagen, finde ich, aus Solidarität sind wir beim Zuschauen in Tesero auch mehrfach gestürzt.
Am Abend dann auch. Ja, nein, ich glaube, sowas muss man eh immer differenziert betrachten. Zum einen diese, wie ich schon gesagt habe, die persönlichen Wege und die persönlichen Leistungen dann auch würdigen oder im Falle auch kritisieren. Natürlich darf man, wenn es jetzt auch insgesamt Deutschland schon auch mal Dinge hinterfragen, aber ich glaube, da muss man immer konstruktiv bleiben, wo ich das Gefühl habe, das ist gerade dieses Mal extremer, dass da wirklich sehr destruktive Kritiken dann überall im Netz hagelt. Ich meine, der Sport in Deutschland, glaube ich, anders als in Norwegen, hat einen anderen Stellenwert als in Norwegen. Und ich glaube, das ist so der Grundsatz, wo man da auch angreifen muss. Wenn wir so viele Medaillen jetzt mal weitergesprochen irgendwie fordern, dann muss sich, glaube ich, auch an der Grundeinstellung und auch an dem Stellenwert, der Sport dann in der Gesellschaft hat, auch was ändern. Und dann muss man da einfach auch mehr fördern. Wir sehen das schon auch. Natürlich schön, dass ich jetzt bei meinen fünften Spielen bin, aber ist natürlich auch mit auch ein Zeichen, dass quasi jetzt, sage ich mal, nicht ganz viele, also ohne das jetzt diese Entwicklungen von einem Wendelin überhaupt nicht oder David da schmälern zu wollen, aber es bröckelt dann bei uns schon auch immer mehr der Untergrund. Ob das jetzt nur an dieser Förderung liegt, das, oder an so, irgendwelchen Systemen, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube trotzdem, dass man da dann auch vielleicht, wenn es jetzt eben mal einen, wie man so schön titelt, historisch schlechtes Abschneiden ist, darf man auch da mal genauer hinschauen, aber wie gesagt, das nicht auf die Einzelwege oder ich will nicht sagen Schicksal, auf diese einzelnen Wege da oder Ergebnisse dann zurückzuführen.
Ja, ich glaube, ein Faktor ist vielleicht schon auch bei diesem Kolleg oder bei diesen größeren strukturellen Themen, dass, also wenn man sich dann auch anschaut, die Sportarten, in denen Deutschland gut ist, dann muss man beim Eiskanal auch natürlich immer noch dazu sagen, ja, da tut vielleicht auch einfach die Existenz und die Möglichkeiten der FES spielt da vielleicht auch einfach eine Rolle, was das Material angeht. Aber wenn ich mir jetzt die Eiskanal-Leute anschaue, die haben halt auch ein viel größeres Einzugsgebiet. Also, weil ja, auch ihr habt, also es gibt Thüringen und Sachsen noch. Aber wenn ich mir anschaue, du hast auch im Westen irgendwie noch da in Winterberg so eine Eisbahn und weißt du, du kannst quasi in alle Himmelsrichtungen da irgendwie hin. Du kannst da im Sommer relativ einfach das machen. Die haben einen großen Zuzug von anderen Sportarten. Aber wo in Deutschland kann man denn noch, also bringt man denn noch, allein von den Gegebenheiten her, Kids so zum Langlaufsport, dass da vielleicht irgendwie eine Perspektive Richtung Leistungssport da ist?
Ja, das wird immer schwieriger. Ich meine, überhaupt nicht jetzt. Das stimmt überhaupt. Also das stimmt total, was du sagst. Wir haben die meisten Eiskanäle, die meisten Brudel- und Bobbahnen, ich glaube weltweit so in unserem Land. Dazu ist einfach, dass diese Geschichten, diese schönen Geschichten, hört man ja immer wieder, wo quasi aus der Leichtathletik einfach da auch Athleten den Transfer super gut hinschaffen in den Bobsport. Und das ist halt, das gibt's beim Ski weniger, weil man einfach da diese Möglichkeit auf Ski zu stehen einfach wirklich gerade in Deutschland wirklich immer begrenzteren Regionen nur hat, wo man sagt, da können die von klein auf schon wirklich regelmäßig und auch leistungsmäßig auf Ski stehen.
Und auch dieses Gesamtthema, wenn dann da verglichen wird mit den Spielen 1994 oder so, dem Medaillenspiegel, ja, das war eine andere Zeit. Also muss ich auch von dem Gedanken verabschieden, dass im Ski Alpin in Deutschland da, außer jetzt eine Emma Eicher, die aus Schweden kommt und in Salzburg bei Red Bull trainiert, so jetzt ganz salopp gesagt, die hat's rausgerissen. Und wie viele waren sonst dann noch am Start in Reichweite? Also da muss man sich, glaube ich, davon verabschieden, von dem Gedanken, dass wir da jetzt eine der Top-Nationen sind, weil im Langlauf genauso. Wie sollen das funktionieren? Es ist einfach, es gibt viel zu wenig Loipen, es wird nicht mehr werden. Genauso mit dem Ski Alpin. Die Möglichkeiten, die sind einfach durch das, dass es immer elitärer wird und dann immer mehr eben mit Gletschertraining und allem. Das Thema wurde schon auch hoch und runter diskutiert, aber das wird ja jetzt nicht besser werden, auch wenn jetzt wieder mehr für den Sport getan wird, dann wird man vielleicht im Sommersport deutlich mehr erreichen. Beim Wintersport ist es, glaube ich, einfach schwieriger in dem Land, wo halt einfach nicht so viel Wintersportmöglichkeiten sind wie jetzt in Norwegen, Skandinavien oder selbst in den in Ländern wie USA oder auch in den anderen Alpenländern.
Ja, da spielt da natürlich einiges mit rein, aber weil du es gerade schon angesprochen hast, Johannes, jetzt ist das quasi euer letzter Wettbewerb der Teamsprint eine gute Woche her. Du meintest schon, da kam sehr viel Destruktives. Also es klingt schon so, als sei da jetzt auch auf euch viel eingeprasselt seitdem.
Ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht so gemeint. Also insgesamt, also da ist es eigentlich, ich fand es jetzt da direkt, wenn man das jetzt so sieht, gar nicht so viel so schlimm.
Ich glaub, wir haben extrem viel positiv.
Genau.
Also bei uns war es, durch das, dass es so blöd gelaufen ist, haben wir also krass, also wie viele Nachrichten ich gekriegt habe, also
sehr aufbauend, sehr einfach mitfühlend, also wie die wirklich mit uns mitgelitten haben, uns das vergönnt hätten und das ist eigentlich auch schön zum Sehen, zu sagen, wie viele dann auch wirklich da so mitfiebern und wirklich da auch so mit uns leiden. Ich glaube, das was ich gemeint habe, das ist mehr so insgesamt die Schlagzeilen, die Kommentare, die man dann gelesen hat, wo man dann, wenn man jetzt bei uns Bilanz gezogen hat, das bei uns, sage ich mal, ein Streifschuss war, aber ich glaube eher im Biathlon, in anderen Arten, Sportarten, wo es halt noch weniger oder vermeintlich noch weniger lief. Das, wie gesagt, da gab es auch sehr viel positive Einzelleistungen, wenn man dann Philipp Horn sieht oder Vanessa Vogt, wo man sagt, die wurden auch zu wenig gewürdigt. Aber bei uns war es, wie der Finn sagt, wirklich sehr, sehr mitfühlend und da sehr, sehr positiv. Das muss man auch rausstellen.
Aber das Gesamtabschneiden, das wurde schon wieder, es ist ja schon ein bisschen ein Genuss, das sich anzuschauen, wie du auch vorhin schon erwähnt hast, was da dann für Analogien gezogen werden über wie sich Deutschland entwickelt, so entwickelt sich auch der Olympische Deutsche Sportbund und die Athleten und
wird mit ja, und da kommt auch immer wieder diese Geschichte mit den Bundesjugendspielen raus und dann werden ja, genau, erzählt, die gar nicht stimmen. Das finde ich vollkommen irre. Da kommt immer wieder Zeug hoch.
Auf der einen Seite kommt das mit den Bundesjugendspielen hoch und auf der anderen Seite kommt dann wieder hoch, dass in Norwegen bis 13 gar keine Punktewertungen sind. Also sie sind sich nicht ganz einig. Okay.
Wollen wir es jetzt so haben oder nicht?
Ja, wie wollen wir es denn?
Also, ja, ich meine, du hast natürlich schon auch immer das Problem, dass vielleicht gerade doch auch auf Medienseite und zum einen jetzt innerhalb vom Sportjournalismus und dann aber auch darüber hinaus, die mit sich mit Gesellschaft beschäftigen etc., wenn man ehrlich ist, die Blase an, und ich möchte hier keine große Kollegenschelte betreiben, aber die Blase an Journalistinnen und Journalisten, die sich wirklich ernsthaft und dauerhaft mit Wintersport beschäftigen, ist in Deutschland, gemessen an der Größe des Landes, sehr klein. Bei Olympia interessieren sich dann aber plötzlich alle dafür. Und das macht
wie unser Kollege was. Von der letzten Podcast-Folge.
Ja, dem muss man immer entlassen, dass er privat auch ein sehr großes Interesse hat. Er kriegt nur sonst selten halt Wintersportsachen verkauft bei der Zeit. Aber ja, auch klar, das im Endeffekt ist es das gleiche Phänomen. Da müssen dann ganz viele Leute, die sich sonst kaum damit beschäftigen, plötzlich irgendwas dazu zu sagen haben. Und dann kommt halt teilweise auch irgendwie merkwürdiges Zeug bei rum.
Ja, aber das Phänomen, das ist, glaube ich, im Sommersport noch krasser, weil wenn jetzt ich kenne ja die Zehnkämpfer auch ganz gut, wenn jetzt ein Zehnkämpfer, der wird ja wirklich mal alle 4 Jahre so richtig, das kommt klar bei der WM noch, aber oder viel,
was? Und Götzis,
genau. Götzis. Das ist ja wirklich krass, die Sommersportarten zum Teil, das war jetzt einfach nur beispielhaft, es gibt sicher andere Sportarten noch, aber naja, die verschwinden ja wirklich von der Bildfläche. Dann eigentlich 3 Jahre. Und da ist dann, glaube ich, wirklich noch krasser, wenn dann haben sie auf einmal ganz viele Journalisten da.
Johannes, eine Frage zu Olympia habe ich jetzt noch, weil du meintest, du hast trotzdem auch ganz viele schöne Momente erlebt. Und ich glaube, einer dieser schönen Momente war sicher der Erfolg deiner Schwester Coletta, die zusammen mit Laura Gimmler im Teamsprint Bronze gewonnen hat. Wie hast du diesen Tag erlebt?
Den Prolog habe ich verpasst, weil ich dann nochmal eine Sonderschicht auf der Schanze zwischen unserem Einzel auf der Großschanze und dem Teamsprint habe ich mir dann doch gedacht, heider Bimbam, da muss ich jetzt nach dem irgendwie doch nochmal ein Gefühl auf der Schanze suchen und holen. Und das ist am Vormittag super ausgegangen. Dass wir dann danach am nächsten Tag den Sprungsieg holen, war da noch nicht klar. Eines der Highlights. Und dann bin ich aber mittags direkt von der Schanze, weil das Finale war ja schon um 11:45, dann direkt hin. Bei strahlendem Sonnenschein und perfekter Loipe. und dann ist das ja relativ kurzes Format, also der Teamsprint mit jeweils dreimal die Sprintrunde ist dann wirklich sehr kurzweilig, sehr intensiv aber auch. Bin da zwischen Start-Ziel gerade und diesen Omegas immer hin und her da in unserem Athletenbereich. Und als dann Coletta die letzte Runde dran war an der Norwegerin und ich gesehen habe, schon die Finnin, uiuiui, die tut sich ganz schwer, bin ich dann vorgerannt, um so im Ziel zum Empfangen, weil ich ganz viel Vertrauen in die Coletta hatte und sie natürlich in jedem Falle empfangen hätte. Aber da dann leider auf dem Weg so das nicht so optimal gesehen, ich glaube, aber das ist allgemein, es war vielleicht ein bisschen auch unglücklich gelöst, da gar nicht mal so gut von dieser Mixed Zone oder von diesem Warm-up oder auch von diesem Athletenbereich auf die Zielgerade gesehen hat. Also ganz egal, wo ich da gewesen wäre, wäre es jetzt gar nicht so Premium-Platz gewesen, aber da so den Zielsprint gesehen und dann quasi ins Ziel kommen und ich bin gerade hinten rum und dann gleich in den Zielbereich. Und ich habe schon auf der Zielgeraden oder schon gesehen, dass das reichen kann, wird. Und das war natürlich dann so, erst unglaublich, dass es dann wirklich so passiert. Sie haben sich das so erträumt. Ich glaube, so ein cooles Team, die beiden, auch abseits vom Sport, nur so zu gönnen, denen, die ja auch einiges nicht aufgegangen ist in den letzten Jahren, dann oft mit Krankheiten, sei es in Trondheim oder auch vor Peking oder wo sie dann wirklich das nicht an Tag, so wie wir jetzt vielleicht an Tag X nicht parat waren. Und umso schöner, dass es da dann eben genauso aufgegangen ist.
Wir hatten ja die Laura noch im Podcast und da war sie noch nicht so optimistisch, würde ich jetzt behaupten. Und der Druck war ja schon enorm auf den 2. Also das hat man schon gemerkt. Auch. Sie haben sich selber natürlich auch den Druck gemacht. Aber ja, deswegen war das, glaube ich, nochmal spezieller, glaube ich, auch so, also von außen zu betrachten. Das hat, glaube ich, jeder gespürt, wie viel da jetzt abfällt, weil in denen, dass einfach die blöde Medaille da rauskommen ist. Und das dann doch mal noch klappt an Tag X.
Und wenn jetzt du, Johannes, auf dem Weg von der Schanze zur Loipe vielleicht auch noch inspiriert von Norwegen wie so einen Klisterroller mitgenommen hättest, wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen.
Ja, ich glaube, im Skating ist dann doch gar nicht so optimal.
Ja, Denkfehler. Ja. Dann besser nicht. Dann besser nicht.
Aber das hat auf jeden Fall auch wohl Wellen geschlagen, ja. Dazwischen, es ist zwar ein bisschen stressiger da zu wachsen, ich weiß gar nicht, ob man das könnte, also dürfte, weiß ich nicht, könnte im Teamsprint da dazwischen zum Klistern, weil da hat man da auch echt gar nicht so viel Zeit. Das war bei den zwischen den Heats ein bisschen einfacher ist, aber ja, dadurch, dass ich da viel auch mit den Langläufern im Austausch bin, habe ich das mitgekriegt, weiß aber auch natürlich so, kenne mich jetzt nicht gut aus mit Wachsen, aber ich weiß schon die Kniffe und Tricks, auf was es ankommt. Und eben mit genau sowas hat man einfach, kann man das genauso oder besser dosieren, wenn man so schnell da reagieren kann, dass man auch noch einen Stieg hat in der dritten Runde, auch wenn man dann quasi das eher auf das mehr Gleitende anlegt. Das ist ja immer so die Balance zu finden zwischen Stieg und Fahrt. Ist jetzt tief drin im klassischen Wachsbereich, stark. Aber tiefer kann ich auch nicht erreichen.
Ja, jetzt muss ich natürlich aber doch noch fragen, Johannes, wenn du schon so selbstsicher sagen kannst, es waren deine letzten Spiele und wir gehen schwer davon aus, dass das an deiner Entscheidung liegt und nicht daran, dass da irgendwie noch man doch noch fürchten muss, dass es da um mehr für die Sportart geht. Aber nach Falun musst du eigentlich schon nochmal, oder?
Ja, nach Falun werden auf jeden Fall nochmal gehen. Aber ob ich das als Athlet machen werde, das bleibt noch abzuraten.
Okay. Das ist jetzt nämlich auch kein so schlechtes Pflaster für dich.
Das ist richtig, aber auch Falun, ich glaube oder bin mir recht sicher, viel besser kann's oder besser kann's nicht werden, weil zum ersten Mal Weltmeister zu werden, das Gefühl, das kann ich aus Erfahrung sagen, dass es beim zweiten Mal anders ist, aber das erste Mal ist wirklich ganz besonders.
Du musst ja jetzt auch gar nicht sagen, ob du weitermachst oder nicht. Aber
habe ich jetzt hier auch nicht vor, aber ihr werdet es erfahren, sobald
es... Hast du schon eine Entscheidung getroffen oder noch nicht?
Ja.
Okay.
Du musst ja immer bedenken, hier sitzen zwei Journalisten, da muss er aufpassen.
Ich weiß schon, ich habe schon gemerkt, jetzt wo die Frage kam, jetzt muss ich schauen, jetzt muss ich aufmerksam antworten. Das lernt man schon auch.
Ja, dann Johannes, sind wir auf jeden Fall gespannt auf deine Entscheidung und sagen fürs Erste vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielleicht wird er nämlich der neue Bundestrainer im Spezialsprung.
Genau.
Nachdem der Horst Hüttl ja groß angekündigt hat, dass er an der Schanze steht.
Das wäre spektakulär.
In Predazzo ist ihm ja rausgerutscht vor den Spielen. Da war Johannes.
Ja, vielleicht ist er da aber auch noch davon ausgegangen, dass er Igor Medved haben kann und jetzt ist nochmal alles anders. Das vielleicht noch abschließend zu den Olympischen Spielen. Ich habe mich ja schon etwas für die Finnen gefreut. Damit war jetzt auch nicht unbedingt so zu rechnen, dass die so abliefern.
Also nein, also überhaupt nicht. Es kam nicht jetzt aus dem Nichts, sondern ich meine, ein Ilka ist konstant sehr, sehr gut gesprungen und was er laufen kann, das weiß man. Und dass mehr der Aero, der wirklich jetzt da zu seiner Sprungform gefunden hat, er ist immer so eine Wundertüte, das ist, was wir wissen. Und dass es jetzt eben so aufgeht, ist natürlich stark. Und das hat uns definitiv das Leben so schwer gemacht, dass wir keine Medaille gewonnen haben. Aber trotzdem freut es mich für die beiden, für ein kleines Team, das jetzt, glaube ich, auch gerade, weil auch bei Finnland Langlauf, ich glaube, nur eine Bronzemedaille war, wo die ja auch erfolgsverwöhnter waren, glaube ich, insgesamt im Aero die Medaille, die erste finnische bei den ganzen Spielen waren, haben es jetzt, glaube ich, auch für den Kombinationssport in Finnland da wirklich einen Boost geben und aber persönlich vor allem sehr, sehr schön für die beiden.
Da war das Glück diesmal auf der finnischen Seite.
Absolut.
Denen ist es schon zu gönnen, wirklich. Und für unseren Sport ist es schon auch gut, vor allem auch in Finnland. Die haben schon jetzt vor allem kommen da doch wieder echt einige Fans dazu. Und das ist nur schön, vor allem für die Weltcups. Jetzt nächste Woche sind wir in Lahti. Und ja, da erwarte ich schon, dass da wieder mehr Fans sind wie sonst.
Wir können vielleicht noch sagen, Coco, also unsere Erfahrung jetzt in Predazzo war, was das Austrum angeht, dass doch auch, jetzt sind nicht so häufig so viele Fans bei der NOCO, aber das war irgendwie schon coole Stimmung.
Ja, voll.
Und alle waren sehr freundschaftlich. Mitunter die erste, die wir gesehen haben nach dem Rennen, war Familie Lampater und die waren wirklich sehr empathisch. Also irgendwie so von der Stimmung her außenrum, das war alles sehr freundschaftlich und sehr schön irgendwie, wie man sich das vorstellt. Infrastruktur nochmal ein anderes Thema, aber das ist, glaube ich, auch hinreichend schon.
Das war italienisch.
Ja. Absolut italienisch.
Ja. Das ist an anderer Stelle schon ausreichend besprochen worden. Ja, aber wir wollen euch gar nicht so viel länger abhalten. Ihr habt morgen zu fliegen.
So ist es.
Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und weite Flüge.
Und, vielen Dank. Danke.
Ja, Johannes, vielleicht müssen wir uns dann nach der Saison nochmal unterhalten. Vielleicht je nachdem, weißt du ja dann schon. Oder wissen wir dann schon mehr. Du weißt ja natürlich schon mehr.
Mit Sicherheit.
Verplapper ja. Dich nicht aller Hüttel.
Nee, die Verhandlungen mit dem Horst laufen noch. Oh,
Sehr gut. Ihr Lieben, ich glaube, dann sind wir für heute durch.
Jawohl.
Machen wir Schluss.
Ja, es reicht jetzt auch. 22:12 Ist eigentlich schon Schlafenszeit. In
absolut.
Casa Schmid Geiger ist da.
Ja, wollte gerade sagen, da ist schon normalerweise schon lang aus. Beim Richard und mir noch länger nicht.
Na dann, vielen Dank. Dann gute Nacht.
Hat mich gefreut und wir sehen uns allerspätestens bei der She Happens Party.
Auf jeden Fall.
Wann war die nochmal genau?
Das Datum müssen wir noch genau.
Ja, ich weiß, das dürfen wir noch nicht verraten. Aus genau. Vertraglichen Gründen. Gut, ansonsten an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns E-Mails oder Instagram-Nachrichten an. E-Mail ist team@shehappens.de, Instagram ist @she.happens und wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht's auch um Skifliegen, aber ohne Langlauf dazu. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Ciao, bis nächste Woche.